Im ersten Johannesbrief im Kapitel 2. Erster Johannes 2, Abvers 12. Heute Morgen. Wir hatten auch eine Hausaufgabe. Wer hat sie denn gemacht? Es ging darum, die ganzen Statements rauszufinden, wo es heißt, hieran erkennen wir. Ich möchte heute nicht sammeln, weil wir haben letztes Mal total überzogen, weil das so lange gedauert hat, zu sammeln. Aber der Grund von diesen Hausaufgaben ist, wenn ihr die gemacht habt, dann habt ihr 4-5 Mal den ersten Johannesbrief durchgelesen und ihr habt schon einen guten Überblick über die großen Themen und ja, worum es geht. Und das wird euch eine große Hilfe sein. Und wir werden es heute sehen, dass es ja darum geht, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen. Das, was er uns sagen will. Wir haben heute den ersten Advent. Und als der Engel zu Maria kam, hat er zu ihr gesprochen, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Das heißt, Jesus, der Retter, der Messias, ist gekommen, um ein Reich aufzurichten, um zu herrschen über das Volk Gottes. Also die Menschen zu versöhnen mit Gott und unter seine Herrschaft zu versammeln. In Johannes 18 hat Jesus zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also es geht um ein geistliches Reich, nicht ein irdisches Reich. In Matthäus 4 sehen wir die Prophezeiung aus Jesaja 8 und 9 erfüllt, wo es heißt, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und dann heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also tut Buße, kehrt um von dem Reich der Finsternis zu Jesus und zu seinem Reich des Lichts oder zum Reich der Himmel. Kolosser 1, Vers 13, da steht, er hat uns gerettet aus der Macht, das heißt im Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich oder in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Also es gibt zwei Reiche mit zwei unterschiedlichen Herrschern oder zwei unterschiedliche Herrschaftsbereiche, zwei geistliche Familien mit ganz anderen Prinzipien und Weltanschauungen und Lebenseinstellungen. Und jeder Mensch ist entweder in dem einen Reich oder in dem anderen. Von Natur aus sind wir in dem Reich der Finsternis. Das ist das Reich des Fürsten dieser Welt. Und in Epheser 2 lesen wir, dass der Lebensstil der Welt beherrscht wird von Satan. Das heißt auch von einem persönlichen geistlichen Wesen. Und obwohl er sich als Engel des Lichts tarnt, gerne, also sieht gut aus und begehrenswert und attraktiv und freudvoll und tolerant, was er uns oft so vor die Nase hält. Aber ja, er weiß seine Versuchungen in nette, schöne Verpackungen zu verpacken. Aber wir wissen, die Absicht ist, dein Leben und deine Seele zu zerstören. Und er führt diese Rebellion gegen Gott an. In der Neuen Leben-Übersetzung heißt es über ihn, er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Also das sind diejenigen im Reich der Finsternis. Das sind die Kinder des Teufels, die sind in der geistlichen Familie des Teufels, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Im Kapitel 3 hier, im 1. Johannes, im Vers 10, sehen wir das beides. Die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Also Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Herrschaft und Sklaverei des Teufels und der Sünde und dieser Welt zu retten, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also unter die Herrschaft, Reich bedeutet der Herrschaft, unter die Herrschaft von dem, der uns wirklich liebt und das wirklich gut mit uns meint und der unser Heil will. Also in Satans Reich haben wir die Ungehorsamen, die Rebellen gegen Gott, die nicht irgendwie einen Gott über sich haben wollen, der ihnen sagt, was richtig ist oder falsch ist, was sie zu tun haben oder nicht zu tun haben, was gut, was schlecht ist. Und im Reich Gottes haben wir die Gehorsamen oder im Reich Jesu. Diejenigen, die umgekehrt sind von diesem alten Lebensstil, von dieser alten Einstellung, die Buße getan haben von ihren Sünden, von dieser Rebellion gegen Gott und die jetzt ihm glauben und ihm nachfolgen. Und wir sind versetzt in sein Reich. In Johannes 12 hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt, also ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in Finsternis bleibe. Also die, die an ihn glauben. Johannes 8, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und im Johannesbrief hier, Kapitel 1 haben wir gelesen, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, das heißt sein Opfer am Kreuz für uns, reinigt uns von jeder Sünde. Und Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also zwei Reiche und wir werden heute einen Einblick bekommen in diese beiden Reiche oder diese beiden Herrschaftsbereiche. Die wesentliche Frage für dich und mich ist natürlich, in welchem Reich bist du? Oder vielleicht umgekehrt gefragt, welches Reich ist in dir, in deinem Herzen, in deinen Gedanken? Was beherrscht dein Herz, was beherrscht deine Gedanken? Und die Aufforderung in der Adventszeit ist ja, bereite den Weg des Herrn in dem Herzen, in den Gedanken, sodass er bei uns landen kann, dass er immer mehr unser Leben prägt. Und sodass wir mehr und mehr Licht werden, wie er Licht ist, so kleine Monde, die die Sonne reflektieren. Ist eigentlich das Thema der Weihnachtszeit, oder? Licht. Licht kam in die Finsternis. Und wir drücken das auch gerne aus durch Kerzen und Beleuchtung. Und 1. Johannesbrief ist in einem gewissen Sinn ja das perfekte Buch für diese Zeit, weil er spielt gerne mit diesen Kontrasten Licht und Finsternis. Die, die mit uns Jesaja studieren am Dienstag, haben dieses Thema auch schon da gesehen. Also hoffentlich wird uns es mehr Licht bringen, wenn wir dieses Buch studieren auch. Zuerst bekommen wir hier einen Einblick in das Reich Gottes und das sind wirklich Verse der Ermutigung. Johannes schreibt hier an drei unterschiedliche, ich nenne es mal geistliche Altersgruppen in den Gemeinden. Also es geht hier um geistliche Reife, nicht unbedingt um Alter, obwohl das ja auch oft mal parallel ist und zusammenhängt. Ich meine, hoffentlich sind die, die älter sind, auch reifer im Herrn, die schon länger mit ihm gelebt haben, sonst ist da irgendwas falsch gelaufen? Er schreibt hier an drei Gruppen. Er teilt seine Zuhörer in drei Gruppen ein. Er schreibt einmal an die geistlichen Kinder. Das heißt, die Neubekehrten, die noch Ungelehrten, die ein Stück weit vielleicht geistlich noch unreif sind. Und dann schreibt er an die geistlichen Väter. Das sind diejenigen, die schon lange Jahre mit Jesus gelebt haben und die ihn aus Erfahrung kennen, die geistlich reif sind, die Vorbilder sind im Glaubensleben. Manche Ausleger glauben, dass er hier mit den Vätern die Ältesten der Gemeinde meint, die Leiter, die Hirten der Gemeinde. Und eigentlich sollten das die reifsten Männer sein in der Gemeinde, nicht Neubekehrte. Wir sehen hier auch schon Kinder, Eltern, das Reich Gottes, die Gemeinde Gottes ist mehr wie eine Familie als eine Organisation. Es gibt dann nicht Manager und Vorgesetzte und Untergebene. Nee, es gibt Väter, vielleicht ältere Brüder, es gibt Mütter, es gibt Kinder, jüngere Brüder und Schwestern. Paulus hat sich selbst als Vater im Glauben bezeichnet. Er hat dem Timotheus auch gesagt, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen lehren sollen. Er hat dann Timotheus geschrieben, dass er die älteren Geschwister als Väter oder Mütter behandeln soll und die jüngeren Geschwister als seine Brüder und Schwestern. Also Gemeinde ist eine Familie. Wir haben auch in diesem Bild von Leib, von dem Gemeindeleib, den wir im Römerbrief zum Beispiel sehen oder im Korintherbrief auch, auch wieder ein Bild mehr von einem Organismus als von einer Organisation, also gegenseitiges Geben und Empfangen. Jetzt sind all diese Dinge, die Johannes an diese unterschiedlichen Gruppen schreibt, eigentlich Wahrheiten, die für uns alle gelten. Und in einem gewissen Sinn sollte jeder von uns ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein, für jemanden, der noch neuer ist im Glauben. Und wir alle sollten auch geistliche Söhne und geistliche Töchter sein. Menschen, die lernen, auch von anderen. Gibt es jemanden, für den du eine geistliche Mutter sein kannst oder ein geistlicher Vater sein kannst? Überleg dir mal, wer das sein könnte, wen du sozusagen ermutigen könntest in ihrem oder seinem Weg mit dem Herrn. Und ich hoffe, du hast auch geistliche Väter und geistliche Mütter, also Vorbilder im Glauben. Das können jetzt wirklich lebendige Personen sein oder biblische Vorbilder oder vielleicht auch historische Vorbilder im Glauben. Wir können auch von Leuten lernen, die Bücher geschrieben haben, die vielleicht gar nicht mehr am Leben sind. Also ich denke an Leute wie Georg Müller zum Beispiel oder Hudson Taylor. Einfach so diese Glaubenshelden, wo wir sagen können, wow, das sind mir wirklich Vorbilder, da schaue ich auf zu denen. Von denen kann ich geistlich lernen. Ich hoffe, dass wir alle geistlich am Wachsen sind und am Reifen sind und am Lernen sind. Und dann sehen wir hier auch noch eine dritte Gruppe und das sind die jungen Männer. Das sind so die Menschen im Mittelalter, sage ich mal. Und das ist hier ja fast poetisch, was Johannes hier schreibt in diesen Versen. Wir sehen hier Parallelismus. Er schreibt jeder Gruppe etwas und dann wiederholt er das Ganze und erinnert sie an etwas, was er schon geschrieben hat. Lass uns mal die Verse 12 bis 14 lesen. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also lasst uns mal diese unterschiedlichen Gruppen ansehen. Was sagt er den Kindern zuerst? Er verwendet übrigens zwei unterschiedliche Worte im Griechischen für Kind. Das eine ist einfach Kind als gezeugter Nachkomme und das zweite Wort, das schwingt ein bisschen mehr so die Unreife als Kind mit. Also Kind in dem Sinn, das lernt, sich unterordnet. Das erste, was er den Kindern schreibt, ist, dass ihre Sünden vergeben sind. Das macht uns zu Kindern Gottes. Wir sind gerettet, wir sind versöhnt, wir sind adoptiert von dem Vater. Und hey, das ist das Größte, das ist das Wunderbarste, das ist die wunderbarste Wahrheit heute Morgen. Und wir lesen hier auch, es war um seines Namens willen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Aus Gnade, als Geschenk haben wir das bekommen. Und eigentlich könnten wir hier aufhören und den Rest des Morgens nur feiern. Oder wir sind gerettet, wir sind adoptiert. Ist Grund genug zu feiern. Aber es war auch um seines Namens willen in dem Sinn, dass wir eigentlich gerettet sind für Gott. Wir denken oft so humanistisch, egozentrisch, selbst wenn es um Erlösung geht. Dass wir Erlösung oft so als Serviceleistung für uns sehen, vor allem. Aber ich glaube, biblisch gesehen, Jesus hat uns in allererster Linie gerettet, damit der Vater das bekommt, was er verdient, nämlich unsere Anbetung und unsere Verehrung. Und Sünde ist eigentlich vor allem erstmal das Versagen, Gott das zu geben, was ihm eigentlich gebührt. Dass er verherrlicht wird in uns und durch uns. Wir sind gerettet um seines Namens willen, auch gerettet, dass sein Name, sein Charakter sichtbar wird, wie barmherzig er ist und gerecht er ist, dass er Liebe ist, dass er den Sieg davon trägt. In Lukas 20 sagt uns Jesus, für ihn leben alle. Das ist der Grund, warum wir existieren, ist für Gott. Epheser 1, wir sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Also lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns Gott zentriert denken und Gott zentriert leben. Das Zweite, was er den Kindern schreibt, ich habe euch geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Wie wunderbar ist das? Verlorene Sohn, der nach Hause findet. Wir wissen das von Adoptivkindern oder Pflegekindern, dass sie meistens diese Phase durchmachen, wo sie sich auf die Suche machen nach dem biologischen Eltern. In einem gewissen Sinn, wir waren so Pflegekinder oder Waisenkinder, aufgewachsen im Heim. Und dann haben wir herausgefunden, oder irgendwann mal geschnallt, dass der Vater lebt. Und wir haben ihn kennengelernt. Und das ist wunderbar. Wir durften zurückkehren als die verlorenen Söhne und Töchter. Wir dürfen unseren Ursprung, wir dürfen unseren Schöpfer, unseren Erzeuger, unseren Vater kennen, unsere wahre Abstammung. Das ist wunderbar und er ist die wunderbarste, großartigste Person, die es überhaupt gibt. Er ist das Zuhause unserer Seele. Er ist die Sehnsucht unseres Herzens. Also wir sind zu ihm gekommen, wir sind zu Hause angekommen. Und wie wunderbar ist das, dass wir unser Haupt erheben können zum Himmel und zum allmächtigen, ewigen Gott sagen dürfen, Abba, Papa. Das ist wunderbar. Im Kapitel 3, im Vers 1 schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und man hört schon fast so diese Begeisterung heraus, mit der Johannes das hier geschrieben hat. Kinder Gottes, wie wunderbar. Wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes. Das ist das Größte und das Beste und das Großartigste, was es gibt im Leben. Als Nächstes schreibt Johannes an die geistlichen Väter. Und es ist interessant, er schreibt ihnen zweimal dasselbe. Das betont die Wichtigkeit von dem, was er schreibt. Er schreibt auch ihnen, ihr habt ihn erkannt, wie die Kinder ihn erkannt haben. Aber der Unterschied, er sagt zu den Vätern, von Anfang an des Evangeliums. Diese Väter im Glauben haben wahrscheinlich die Apostel noch persönlich gehört. Das waren die alten Hasen im Glauben. Die hatten eine größere, eine längere Gotteserfahrung. Und es hört ja nicht damit auf, dass wir den Vater kennenlernen, sondern wir können ihn immer besser kennenlernen und immer mehr kennenlernen und immer näher hinwachsen zu ihm. Ist ja nicht so, dass die Hochzeit das Ende von allem ist, sondern eigentlich erst der Anfang des gemeinsamen Lebens und dann wächst man immer mehr und mehr zusammen und lernt einander immer besser kennen. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist eine Person und wir können ihn immer tiefer und besser kennenlernen. Vielleicht zu Beginn haben wir so dieses, vielleicht mehr so intellektuelle Wissen oder auch geistliche Wissen. Wir entdecken geistliche Wahrheiten. Okay, Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Versorger, er ist unser Tröster, er will unsere Stärke sein, all diese Dinge. Und dann, je länger du mit ihm lebst und mit ihm gehst, lernst du diese Wahrheiten auch aus persönlicher Erfahrung. Also von mir aus, du gehst durch eine zerbrochene Beziehung durch und du lernst aus Erfahrung, dass Gott dein Tröster ist. Und du kommst an das Ende deiner Kraft und du erfährst, dass er deine Kraft ist, dass er dich stärkt. Du bist krank und wirst geheilt. Du bist mittellos, machst einen Glaubensschritt und du erlebst, wie Gott dich versorgt. Praktisch als Versorger. Er verändert dich. Du wirst Jesus ähnlicher. Du erlebst Sieg in Versuchungen. All diese Dinge. Und du erlebst es und erfährst es praktisch. Du weißt es jetzt nicht nur theoretisch oder aus Gottes Wort. Das ist auch gut. Aber du erlebst es. Du weißt aus persönlicher Erfahrung, dass Gott der Vater trägt und dass er verlässlich ist, dass er vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, das kennzeichnet die geistlichen Väter und die geistlichen Mütter. Und preis dem Herrn für solche Väter und Mütter. Bleibt dran an denen, wenn ihr solche Menschen trefft. Das sind wirklich so Felsen und Stützen und haben so eine Fülle an Gotteserfahrungen und eine Nähe und eine Vertrautheit mit Gott. Ich finde es wunderbar, wenn man so alte Menschen trifft, die das ganze Leben mit Gott gelebt haben und ihm gedient haben. Die kennen Gott von Anfang an. Übrigens im Gegensatz zu den Irrlehrern, gegen die Johannes hier schreibt. Und dann die dritte Gruppe sind die jungen Männer. Das sind die Kämpfer, sehen wir hier. Denen schreibt er auch zweimal dasselbe, dass sie den Bösen überwunden haben. Und es ist der Böse, es ist die geistliche Person. Und wie haben sie ihn überwunden? Weil das Wort Gottes in euch bleibt, steht hier. Das Wort Gottes, das ist das Schwert des Geistes, das Werkzeug des Geistes. Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das Wort Gottes unterscheidet zwischen dem, was geistlich ist und seelisch ist, und das durchleuchtet uns. Es ist wirksam, es ist lebendig. Jesaja 55, Verse 10 und 11. Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, sagt der Herr. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wir haben uns da letzte Woche auch schon drüber unterhalten. Das ist, worauf wir vertrauen. Auf die Kraft von Gottes Wort in der Hand des Geist Gottes, unser Leben zu ändern, uns gesund zu machen, uns zuzurüsten, uns heil zu machen. Das ist unsere Wachstumsmethode für unser persönliches Wachstum und auch für unser Gemeindewachstum. Und das geht ja parallel. Nicht menschliche Tricks und Tipps und Programme oder Unterhaltung, wie es so oft ist. Nee, das Wort Gottes. Deswegen tun wir das, was wir tun. Deswegen studieren wir das Wort Gottes, Vers für Vers. Und wenn wir durch sind, fangen wir von vorne wieder an. Weil das ist das Schwert des Geistes. Das ist das, was Menschen heil machen kann und verändern kann. Und seht hier diese jungen Männer, die haben ihr Leben, die haben ihr Herz, die haben ihr Denken mit Gottes Wort gefüllt. Nicht oberflächlich, so ab und zu mal lese ich mal die Losungen oder so, sondern er sagt ja, das Wort Gottes, es bleibt in euch. Das heißt, ihr habt es richtig verdaut hier. Das hat was mit Regelmäßigkeit zu tun, mit Gewohnheit. Diese Dinge bleiben in uns, die wir so in unser Leben einarbeiten oder Teil von unserem Leben machen. Und es ist so wichtig, dass wir das tun mit dem Wort Gottes, dass wir es lesen, dass wir es auswendig lernen, es studieren, meditieren drüber, dass wir es ausleben. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Gewohnheit für einen Christen. Wenn du das noch nicht tust, wenn du noch nicht täglich Zeit im Wort Gottes verbringst, dann nimm dir das vor für dieses kommende Jahr. Kauf dir einen Bibelleseplan und füll dein Leben mit Gottes Wort. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? 2. Timotheus 3, Vers 16. Haben wir letzte Woche auch schon gelesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, also uns auf dem rechten Weg zu weisen, uns zu korrigieren, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, wie wir ein heiles Leben leben können. Damit der Mensch Gottes richtig sei oder vollkommen sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Das ist die Zurüstung, die Gott uns gibt. Das Wort Gottes. Jesus hat das Wort Gottes gebraucht, um den Angriffen des Feindes, den Versuchungen zu widerstehen. Der Teufel ist gekommen, hat ihn versucht und Jesus hat das Wort Gottes entgegengehalten. Und so müssen das auch wir tun. Jakobus 4 sagt uns, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also hier haben wir einen Einblick bekommen in das Reich Gottes. Auch diese Wachstumsdynamik, die da ist im Reich Gottes. Kinder und Väter und junge Männer, wie können wir stark sein in unserem Glaubensleben? Und als zweites, als Kontrast dazu sehen wir jetzt das Reich des Teufels oder das Reich dieser Welt. Er wird der Fürst dieser Welt genannt. Was bedeutet Welt? Was meint Johannes, wenn er über Welt schreibt? Es kommt auf den Kontext drauf an, wie so oft. Johannes gebraucht das Wort Welt unterschiedlicher Art und Weise. Manchmal beschreibt er dadurch die Schöpfung, diese physische Welt, in der wir leben. Manchmal beschreibt er die Menschheit. Denkt an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen in dieser Welt. Aber das ist nicht, wie er dieses Wort hier gebraucht. Wenn er hier von Welt spricht im Vers 15 und im Vers 16 und im Vers 17, dann beschreibt er ein System. Wir reden manchmal so von der Welt der Politik oder die Welt der Wissenschaft, also Weltmeer in diesem Sinn. Es beschreibt einen Lebensbereich, einen Einflussbereich mit einer bestimmten Kultur, einer Interessensgemeinschaft vielleicht. Also Welt in diesem Sinn, so ist es zu verstehen hier. Im Konkreten die gottlose Welt der Ungläubigen, der Rebellen, die Jesus Christus ablehnen. Das ist ihre Identität. Das, was sie eint, ist die Ablehnung von Gottes Herrschaft. Die Menschen, die selbst im Mittelpunkt stehen wollen, Lebensphilosophie, Selbstbefriedigung, Selbstverwirklichung, die Kultur dieser Welt der Gottlosen ist eine Kultur der Selbsterhöhung, der Lustbefriedigung, der Gotteslästerung. Sie haben Hass, sie haben Spott für ihn, der Rebellion gegen sein Wort, gegen seine Werte. Und es wird uns auch gesagt, dass diese Welt feindselig ist gegen Jesu Nachfolger und gegen die Wahrheit. Johannes 15 zum Beispiel, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und wir sehen das immer wieder, diesen Hass auf Gottes Wahrheit und auf das Christliche. Hass gegen das Christiwelt und bestimmte Seminare, die da angeboten wurden. Oder Hass auf Politiker, die christliche Werte vertreten, die dann abgeschossen werden. Oder ich kann an den Marsch für das Leben denken. Chris hat da Fotos gemacht, die waren da, waren Leute aus Heidelberg. Diese Gegendemonstranten, die dann Schilder haben mit Het Maria abgetrieben, werde uns erspart geblieben und so. Hass gegen Gott, Hass gegen die, die ihm nachfolgen wollen, gegen seine Werte. Oder unlängst diese Bürgerinitiative One of Us, also wo es darum geht, um den Schutz von Embryonen, Schutz von ungeborenen Menschen, war sehr erfolgreich, 1,8 Millionen Unterschriften. Aber da gab es eine Bemühung im Europaparlament von einigen, die versucht haben, bevor das noch auf die Tagesordnung kommt, das so hintenrum anders festzulegen, anders genau das Gegenteil von dem, was diese Bürger Initiative fordert. Also eine sehr aggressive Gruppe, denen das absolut nicht passt, solche Werte zu vertreten. Oder die Welt hasst Gottes Familienordnung, Institution der Ehe, das ist furchtbar angegriffen, wie ihr wisst. Dass die Eltern ihre Kinder erziehen nach ihren Werten. Ich habe diese Woche eine Mail bekommen, da gibt es auch eine Bürgerinitiative jetzt in Baden-Württemberg. Und zwar gibt es einen Versuch der Regierung, dieses Gender-Mainstreaming in den Schullehrplänen noch weiter durchzusetzen. Das heißt, so fächerübergreifend, dass gelehrt wird, dass es alles gleich ist. Hier hetero, homo, Geschlechtsumwandlung, bla bla bla, das ist alles gleichwertig und gleich gut und wird natürlich unter dem Deckmantel von Toleranz hier durchgesetzt. Aber das ist das Bestreben, das fächerübergreifend in den Schulen durchzudrücken. Wir können auch an die neuen Atheisten denken, die hassen Gott. Ich glaube, manches von denen geht da hinten los, wenn sie da auf die Busse draufschreiben, zum Beispiel Gott ist tot oder so. Ich glaube, das bringt die Leute eher zum Nachdenken. Gott macht es ja öfter, dass er die Dinge, die der Feind zum Bösen meint, umdreht und zum Guten wirkt. Aber das ist dieses Weltsystem, die Welt der Ungläubigen. Unsere Kultur ist beherrscht davon. Denk mal drüber nach, was alles unter dem Einfluss oder unter dieser Lebensphilosophie läuft oder unter dem Einfluss des Teufels letztendlich. Wahrscheinlich Modedesigner, wenn man sich umschaut, wie manche Mädels rumlaufen. Ne? Pornoindustrie, ganz klar. Popkultur, wovon die Bands singen. Medien, Werbung. Überlegt euch, welche Werte in den Fernsehserien weitergegeben werden. Es gibt, glaube ich, gar keine verheirateten Helden mehr. Oder? Wirkliche Vorbilder. So ein Unzucht, Ehebruch, Betrug, das ist normal, Rebellion gegen die Eltern ist cool. Denkt an den Relativismus in den Diskussionsrunden im Fernsehen, auch in den Nachrichtensendungen. Also wahnsinniger Einfluss, die ganze Definition von dem, was Erfolg ist. Oder von Schönheit, von Geistlichkeit, von Gerechtigkeit. Ich glaube, uns ist oft gar nicht bewusst, wie sehr unser Denken auch beeinflusst ist von dieser Kultur, dieser Welt, von dieser Gesellschaft, gegen Gott. Die Bibel sagt uns, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir haben eine andere Identität, nämlich Jesus Christus. Wir haben ein anderes Vorbild, Jesus Christus. Wir haben andere Werte, seine Werte. Wir haben einen anderen Herrn, nicht den Teufel, sondern Jesus. Und im Römerbrief 12, kennt ihr alle, steht, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also, nicht, dass wir selbst Gott spielen, wie die Philosophie der Welt ist, sondern dass wir uns aufopfern für Gott, zu seiner Ehre. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass er prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sind beeinflusst von dem Denken dieser Welt und wir müssen unseren Sinn erneuern. Und da ist das Wort Gottes wieder wichtig, dass wir seine Wahrheit in unser Denken und in unser Herz einfüllen, dass wir anfangen, wie er zu denken und nicht wie die Welt zu denken. Das erste Gebot ist, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind, von ganzem Herzen, nicht geteiltem Herzen, ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft, ganzer Willenskraft. Eine Hingabeliebe. Liebe ist ja vor allem eine Entscheidung. Im Gegensatz dazu, er sagt, liebt nicht die Welt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also liebt nicht die Welt, liebt nicht das, was in der Welt ist, das Denken der Welt, die Einstellungen dieser Welt, die Lebensstile dieser Welt. Bessere Übersetzung ist eigentlich das, wie es die Neue-Leben-Übersetzung übersetzt hat. Da steht, hört auf, diese Welt zu lieben und das, was sie euch anbietet. Hört auf damit, weil das ist, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Welt, aus unserem alten Leben, vor Christus, ohne Christus, und wir müssen rauskommen, wir müssen aufhören, die Welt zu lieben. Wir müssen unser Denken erneuern. Und Gott sagt uns hier, du kannst nicht Gott lieben und die Welt lieben, das funktioniert nicht. Genauso wie Jesus gesagt hat, du kannst nicht Gott lieben und den Mammon lieben. Du kannst nicht Materialist sein und Gott lieben, das geht nicht. Das ist entgegengesetzt. Jakobus sagt uns, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Paulus hat gesagt, für mich ist die Welt gestorben und ich bin für die Welt gestorben. Also die Welt, die buhlt um unsere Liebe und um unsere Hingabe, um unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Ressourcen. Der Feind möchte, dass wir unsere Ressourcen in die Dinge der Welt investieren und nicht in das Reich Gottes. Die Welt bietet uns auch Belohnungen dafür an. Ansehen und Ehre und Bequemlichkeit und Einfluss und Macht und materieller Wohlstand, bequemes Leben. Und lasst uns anschauen, in den nächsten Versen wird dieses Denken, dieser Lebensstil, diese Lebensphilosophie der Welt beschrieben von den Menschen, die in Rebellion gegen Gott leben. Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Also zuerst haben wir die Lust des Fleisches. Das sind im Prinzip die sündigen Impulse in uns. Fehlgeleitete Leidenschaft könnten wir es auch nennen. Im Psalm 37 heißt es, habe deine Lust am Herrn. Psalm 1 spricht davon, wie der Psalmist seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes, an der Wahrheit. Du kannst auch deine Lust haben an Gottes Schöpfung, du kannst es genießen. Einen schönen Sonnenuntergang, ein gutes Essen, deine Frau, deinen Mann, ist gut. Gott hat alles gut gemacht. Auch unsere gottgegebenen Triebe sind gut, solange sie vom Heiligen Geist beherrscht sind, solange sie von Gott beherrscht sind. Aber diese Triebe werden zur Lust, wenn sie vom Fleisch beherrscht sind, von diesen sündigen Impulsen in uns. Das Fleisch spricht unsere gottgegebenen Triebe an und versucht, uns dahin zu bringen, dass wir sie auf gottlose Art und Weise befriedigen. Also wo das Ziel nicht mehr Gottes Ehre ist, sondern es geht um mich, es geht um Selbstbefriedigung, es geht um Lustbefriedigung und das ist ein zutiefst selbstsüchtiges Unterfangen. Also zum Beispiel, Hungertrieb ist von Gott, sonst würden wir verhungern. Also wir dürfen essen und Jesus sagt uns sogar, wir dürfen es mit Danksagung vor Gott genießen. Ich esse gerne, nichts Schlechtes dran, ist wunderbar, ist ein Geschenk Gottes. Aber wenn das Fleisch diesen Hungertrieb beherrscht, dann kann es zu Völlerei werden. Was ist Völlerei? Ein selbstsüchtiges in mich reinfressen. Mehr als ich brauche und mehr als gut für mich ist. Ohne Rücksicht auf andere, vielleicht sogar auf Kosten von anderen. Gutes Beispiel haben wir in der Gemeinde in Korinth. Denen war es egal, ob sie mit dem, was sie essen, ein Anstoß sind für das Gewissen ihres Bruders oder ihrer Schwester. Und denkt an die Liebesmale, unter Anführungszeichen. Die Reichen haben den Armen alles weggefressen, bevor die überhaupt gekommen sind. Und dann wollten sie Abendmahl feiern in dem Kontext. Das ist Völlerei. Ihr könnt das auch beobachten, wenn ihr meine Jungs beobachtet, wenn die was essen. Wenn ich zum Beispiel so eine, die essen gerne Beeren, Heidelbeeren oder Himbeeren, wenn ich so eine Schale kaufe, dann fangen die an zu essen. Und je weniger in der Schale ist, desto mehr haben sie dieses Hamster-Syndrom. Sie stopfen möglichst viel in sich rein, damit der andere nichts bekommt. Also das ist eigentlich, ist das diese Tendenz? das hat dann auch nichts mehr mit Genießen zu tun. Ist einfach Selbstsucht. Ich will möglichst viel in meine Backen stopfen, damit der andere es nicht kriegt. Und dann haben sie manchmal so viel drin, dass sie es gar nicht schlucken können. Dann spucken sie es wieder aus. Aber da sehen wir schon diese sündige Tendenz. Und das können wir für alle Triebe durchspielen eigentlich. Trinken, ja, Durst kann zu Saufgelagen führen. Schlaf ist ein natürliches Bedürfnis. Das kann, wenn es vom Fleisch beherrscht ist, zu Faulheit führen. Ihr wisst, Sex ist Gottes Idee. Und Sex ist wirklich erfüllend und heil im Kontext von der Hingabe in der Ehe. Unser Sextrieb ist was Gutes, aber er ist auf Geben ausgelegt eigentlich, nicht auf Nehmen. Ist ein Ausdruck von Intimität und Liebe und ein Dienst in der Ehe, ein wunderbares Mittel zur Intimität in der Ehe. Aber wenn das von dem Fleisch dominiert wird, dann wird es einfach zur Selbstbefriedigung. Also es geht nur mehr um mich. Egal, ob mit meiner Frau oder mit irgendeiner anderen Frau oder mit einem Mann oder einem Hund oder mir selbst. Egal, es geht um mich. Und Sex wird so zu einem Marketing-Tool in der Werbung. Das kennt ihr auch. Es wird zu einem Geschäft. Pornoindustrie ist Riesengeschäft. Prostitution, diese Dinge. Und wird ja oft so dargestellt, je weiter es von diesem Ideal der Ehe entfernt ist, desto besser und desto cooler ist es. Guckt mal im Fernsehen, wie diese Helden da leben. Also Lust des Fleisches. Zweite ist die Lust der Augen. Das ist im Prinzip Habsucht oder Materialismus. Konzentration auf Dinge, auf Zeug, immer mehr anzuhäufen. Ich kämpfe damit, wenn ich auf eBay unterwegs bin. Kennt ihr das? Immer hier diesen Suche nach dem besten Deal. Vielleicht geht es euch so, wenn ihr im Ausverkauf shoppen geht. Fokus auf Dinge, Habsucht. Lust nach mehr, als man eigentlich braucht. Diese Lust nach dem Neuen, das ich eigentlich nicht wirklich brauche. Ich brauche das neue iPhone und das neue iPad und die neue CD und bla bla bla, obwohl ich die alten eigentlich gar nicht wirklich nutze. Aber es muss sein. Und ich habe schon 3 gute Fernseher daheim, aber jetzt ist Full HD. Und die Werbung lebt natürlich davon. Immer mehr Bedürfnisse zu wecken, die wir eigentlich gar nicht haben. Zeug zu kaufen, was wir gar nicht brauchen. Ich habe mal gelesen, dass 45% der deutschen Frauen über 25 Paar Schuhe haben. Ich meine, Mädels, was macht man mit 25 Paar Schuhen? Aber was für Frauen der Schuhladen ist, ist für uns Männer vielleicht der Mediamarkt. Oder? Oder Baumarkt. Und da haben wir schon diese Slogans, Geiz ist geil und so. Ne? Das ist ein guter Ausdruck von weltlicher Lebensphilosophie. Das Problem ist, dass man die Lust, auch die Lust der Augen, nie befriedigen kann. Lust wird nie zufrieden sein. In Prediger 1, Vers 8 heißt es, das Auge wird nicht satt zu sehen. Also ein Leben für Lustbefriedigung wird uns immer leer zurücklassen und unerfüllt und versklavt. Und wir verschwenden Ressourcen, die uns Gott eigentlich für sein Reich anvertraut hat. Das sind Fehlinvestitionen. Also Lust des Fleisches, Lust der Augen. Und das Dritte, was wir in der Welt haben, ist der Hochmut des Lebens. Stolz. Auch gerade Stolz auf unseren Besitz. Dieses Denken, mein Haus ist größer als deines und mein Garten ist schöner als deiner. Und mein Grab ist schöner gepflegt als deines. Kennt ihr so diese Wettbewerbe am Friedhof? Hochmut des Lebens, diesen Versuch, andere zu beeindrucken durch Äußerlichkeiten. Ich meine, die ganze Mode lebt natürlich davon. Du kannst eine Handtasche kaufen um 30 Euro und dieselbe Handtasche, nur steht dann Gucci drauf oder irgendwas, die kostet dann 300 oder 3000. Dasselbe Ding, Made in China wahrscheinlich. derselben Fabrik hergestellt, aber es geht um ein Image. Ne? Es geht um, wow, ich zeig was her, guck mal, was ich mir leisten kann. Oder das iPad, ich hole mir das Ding nicht, weil ich es wirklich brauche, sondern ich will einfach anderen zeigen, was ich mir leisten kann, dass ich es auch drauf habe. Und ich könnte an den Ausbildungswahn in Deutschland denken. Ist so wichtig bei uns, fast zu wichtig, was da für Druck ausgeübt ist. Und ich brauche diese Ausbildung, ich brauche diese Position, diese Karriere nicht, weil ich mich bilden will, weil ich eine Berufung verspüre und um mich zurüsten zu lassen, um Gott zu dienen und sein Reich zu bauen mit den Begabungen, die er mir gegeben hat. Nee, sondern es geht darum, ich brauche den Doktortitel. Warum? Einfach, dass ich einen Doktortitel habe, dass die Leute aufschauen zu mir. Und ich brauche diese Position, damit andere mir auf die Schulter klopfen. Und es geht um Image, Hochmut, Stolz, Unwillen, sich unterzuordnen oder anderen zu dienen. Ich meine, die Welt, die hasst es und die belächelt diese Bibelstellen, wenn Gott uns sagt, ordnet euch einander unter im Herrn. Oder einer achtet den anderen höher als sich selbst. Oder der Erste unter euch soll der Diener aller sein. Die Welt lacht darüber. Oder über Gottes Familienordnung. Oder weißt du, Machoismus, Feminismus, all diese Dinge ist ein Ausdruck eigentlich davon, ist dieser Hochmut, dieser Stolz des Lebens. Natürlich haben die Stolzen oder die Hochmütigen ein Problem mit Gott, weil Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche viel Gnade, jeden Tag. Also ganz konträre Lebensphilosophie. Wir sehen diese drei Lebensphilosophien, diese drei Versuchungen auch im Sündenfall. 1. Mose 3,6, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, hier Lust des Fleisches, und dass seine Lust für die Augen, Lust der Augen, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, hat dieser Hochmut des Lebens. Wir können sein wie Gott. Wir sehen diese drei Dinge auch in der Versuchung von Jesus. Der Teufel kam zu ihm und hat gesagt, hey, mach die Steine zu Brot. Lust des Fleisches. Hat ihm die ganzen Reiche dieser Welt gezeigt. Er hat gesagt, hey, das alles kannst du haben. Lust der Augen. Hey, Jesus, mach diese Messias-Flugshow vom Tempel runter und die Engel werden dich auffangen und werden dich tragen und wow, du wirst der große Held sein. Hochmut des Lebens. Und was hat Jesus getan? Er hat wieder Gottes Wort genommen und Gottes Wahrheit entgegengehalten. Und das müssen wir tun in unserem Leben. Wir sind total beeinflusst von diesem Denken. Mach dir keine Illusionen. Und wir müssen unser Denken erneuern. Und wenn der Teufel das bei Jesus versucht hat, ihn zu versuchen mit diesen Dingen, dann wird das auch bei dir versuchen. Und wie gesagt, wir sind schon beeinflusst. Also, Gott sagt uns, hört auf, diese Welt zu lieben und das, was sie euch anbietet. Erneuert euer Denken. Warum? Weil wir sind für Gott geschaffen und nicht für weltliche Dinge. Und Weltlichkeit wird uns deswegen auch nie erfüllen und nie wirklich befriedigen. Ein weltliches Leben ist eigentlich ein verschwendetes Leben. Das ist eine riesige Fehlinvestition. Das ist kurzsichtig. Seht hier Vers 17 zum Abschluss. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Diese Welt, all das Zeug, all der Stolz, all das Image, all dieses Denken, das wird alles vergehen, wird mal alles verbrennen, was hier ist. Das wird verloren gehen. Pastor Chuck Smith berichtet, dass das so eine Schlüsselerfahrung in seinem Leben war. Ich glaube, er war auf einem Jugendcamp und der Prediger hat gesagt, this life will soon be past and only what's done for Christ will last. Also dieses Leben wird bald vorbei sein und nur was du für Christus getan hast, wird bestehen bleiben. Und das hat ihn als jungen Menschen dazu gebracht, sein Leben neu auszurichten und anders zu leben. Jim Elliot hat gesagt, der ist kein Tor, der das, was er nicht behalten kann, gibt, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Also ich möchte euch einladen, heute euch und mich, ich predige wie immer zu mir selber, ich möchte uns einladen, uns selbst zu prüfen, uns zu fragen, wovon bin ich voll? Wie viel Welt ist in mir? Wie viel von diesem weltlichen Denken? Wie viel dreht sich mein Leben um mich selbst oder um Gott? Advent ist ja auch immer die Zeit, wo wir aufräumen, unser Leben aufräumen, um Raum zu schaffen für Gott und für das, was wirklich zählt. Und Vater, so bitten wir, dass du dein Wort auf unsere Herzen schreibst und dass du durch deinen Geist weiter in uns wirkst, Herr, und persönlich zu uns sprichst. Und wir wollen beten, wie David gebetet hat, erforsche mein Herz und siehe, ob irgendein gottloser Weg in mir ist. Vater, zeig uns auf, wo wir von diesem weltlichen Denken oder weltlichen Fühlen beeinflusst worden sind. Und hilf uns da, unser Denken und unsere Ausrichtung zu ändern, dass wir für das Leben, was wirklich zählt und was wirklich heil ist und was letztendlich wirklich Freude macht und uns wirklich erfüllt, und das ist das Leben mit dir und das Leben für dich, denn dazu hast du uns berufen und geschaffen. So hilf uns, Herr, unsere Berufung wirklich zu leben. Füll uns neu mit deinem Geist, mit deiner Kraft, es zu tun. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.